Stellen wir uns vor, du hast vergangene Woche eine ärztliche Untersuchung gehabt und erhältst heute den Befund, das Ergebnis der medizinischen Analyse. Der Arzt sitzt dir gegenüber und eröffnet das Gespräch mit ernstem, nachdenklichem Blick. Man merkt in der kurzen Stille, die er hält, wo er versucht, sich zu sammeln und innerlich vorzubereiten auf die Botschaft, die er dir mitzuteilen hat, dass es ihn sehr bedrückt. Nun öffnet er den Mund und teilt dir mit, dass es gar nicht gut um deinen gesundheitlichen Zustand bestellt ist. Die Botschaft ist niederschmetternd. Du wirst nach menschlichem Ermessen die kommende Woche nicht überleben. Wie ein Film zieht dein Leben an dir vorüber und du versuchst, dich zu sammeln in dieser erschütternden Phase. Zu Hause angekommen, gehst du ins Gebet und beginnst in deinen Gedanken zu bewegen, was du in der letzten Woche deines Lebens tun willst. Mit den Gedanken möchte ich uns hinführen zu dem Thema, das wir uns heute in der Apostelgeschichte anschauen. Wir werden da die Kapitel 13 und 14 gemeinsam durchgehen. Und wenn wir diese Berichte über die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas anschauen, dann kann ich da natürlich nicht auf jedes Detail eingehen. Wir werden versuchen, das, was Gott uns sagt, durch die Apostelgeschichte nachzudenken. Und ich hoffe, dass es eben nicht meine Gedanken sind, sondern dass wir da durchdringen zu dem, was Gott uns sagen will mit den Berichten aus der Apostelgeschichte. Und das übergeordnete Thema der Apostelgeschichte ist die Verbreitung des Evangeliums. Lukas gliedert den ganzen Bericht der Apostelgeschichte in 6 Abschnitte, die jeweils mit einem Vers enden, der die Verbreitung des Wortes Gottes zum Inhalt hat. Und der erste Vers aus dem heutigen Predigttext in Kapitel 12, Vers 24, ist einer von den 6 Versen und kann somit als Einleitung, als Überschrift, aber auch als Zusammenfassung der Geschehnisse der gesamten Missionsreise, der Apostelgeschichte und ich gehe so weit, der ganzen Heilsgeschichte der Neutestamentlichen verstanden werden. Wir lesen da, das Wort Gottes aber, vielleicht geht die Folie auch, genau, breitete sich aus und vermehrte sich. Johannes, der Apostel, eröffnet sein Evangelium damit, dass er uns Jesus als das Wort vorstellt. Wenn wir also von der Ausbreitung und Vermehrung des Wortes Gottes lesen, dann verstehen wir darunter, dass die Botschaft über Jesus Christus immer mehr verbreitet wurde und dass immer mehr Menschen an den Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem zu Pfingsten bis heute hat sich das Evangelium entgegen allen Widerständen ausgebreitet und vermehrt. Und wir können den heutigen Gottesdienst, die heutige Predigt, als eine direkte Folge dieser Anfänge der Ausbreitung des Wortes Gottes verstehen. Wir sind heute hier in Graz ein Teil von der Geschichte, die Gott, die Jesus mit seiner Gemeinde von Jerusalem ausgehend bis an die Enden der Erde schreibt. Und weil das Thema der Apostelgeschichte ist und weil das die Überschrift und auch den Inhalt der ganzen ersten Missionsreise zusammenfasst, möchte ich diesen Vers ins Zentrum der heutigen Predigt stellen und in drei Abschnitte gliedern. Wir wollen uns zuerst anschauen, Gottes Wort wird verkündigt. Das Anliegen der Apostel lag darin, Gottes Wort, das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen ist, um für die Sünden der Welt zu sterben und siegreich auferstanden ist. Diese Botschaft zu verkündigen, war das Ziel und die Aufgabe der Apostel. Und Paulus fasst die Aufgabe seiner Verkündigung in 1. Korinther 2,2 zusammen, wenn er schreibt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Das war der Inhalt der Verkündigung des Wortes Gottes. Im zweiten Abschnitt wollen wir uns anschauen, welchen Widerständen zum Trotz die Ausbreitung und Mehrung des Wortes Gottes erfolgt ist und welche Kraft diesen Widerständen entgegengewirkt hat. Und im dritten und letzten Abschnitt wollen wir dann auch auf die regionale Ausbreitung schauen und uns auch anschauen, inwiefern da die Ausbreitung auch eine Hinwendung zu den Heidenvölkern erfahren hat in dieser Phase, in dieser ersten Missionsreise, und uns ein paar Beispiele der Vermehrung des Wortes Gottes anschauen. Ich habe uns eine Karte mitgebracht, um einmal einen groben Überblick zu geben, an welchen Orten Paulus und Barnabas im Zuge der ersten Missionsreise das Wort Gottes verkündigt haben. Sie reisten an, ausgehend von Antiochia in Zypern, und lehrten dort in der Synagoge in Salamis, durchquerten die Insel, trafen dort in Paphos auf Sergius Paulus, der sie persönlich darum gebeten hat, ihm das Wort Gottes zu verkündigen. Über den Seeweg gelangen sie dann nach Berge und lehren in weiterer Folge in Antiochia in Pisidien, zuerst in der Synagoge, dann in der ganzen Stadt und durch die Heiden, die dort zum Glauben gekommen sind, auch im ganzen Land. Um einer drohenden Verfolgung zu entkommen, flüchten sie in weiterer Folge nach Ikonium und lehren auch dort zuerst in der Synagoge und dann in der ganzen Stadt. Auch in Lystra und Derbe und den umliegenden Gegenden erhalten sie vielfach Gelegenheit, Gottes Wort zu verkündigen, ehe sie sich auf demselben Weg auf die Rückreise begeben und über Berge Richtung Antiochia zurückkehren. Ich möchte ein paar Gedanken zu der Verkündigung des Wortes Gottes, die man im Zuge dieser Berichte in der Missionsreise sehen können, zusammenfassen. Erster Gedanke ist, die Jünger tun das nicht aus Eigeninitiative. Sie gehen nicht hin und verkündigen das Evangelium aus eigener Kraft oder aus eigener Initiative, sondern sie werden von Jesus persönlich, bevor er in den Himmel auffahrt, dazu berufen, beauftragt. Und wenn wir lesen, was Jesus zu seinen Jüngern da in Apostelgeschichte 1,8 sagt, dann kann man sagen, es ist fast eine Feststellung, es ist gar kein Auftrag, es ist eine Feststellung. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Als Jünger Jesu sind sie Botschafter an Christi Stadt. Ihnen ist das Wort Gottes, das Evangelium, anvertraut worden, wie wir erst kürzlich im Matthäus-Evangelium beim Gleichnis der Talente gehört haben. Und sie werden bezeugen, was Jesus in ihrem Leben getan hat und was sie über Jesus in seinem Wort, in den alttestamentlichen Schriften, aber auch in den neutestamentlichen Schriften, die sie dann Stück für Stück zusammengetragen haben, wie sich Gott ihnen offenbart hat durch Jesus. Die Verkündigung geschieht also im Auftrag von Jesus. Und was sie verkündigen und wie sie verkündigen, ist auch nicht ihr Werk, sondern es ist der Heilige Geist, der ihnen alles gibt, was es braucht. Der Heilige Geist führt sie in der Erkenntnis der Wahrheit über Jesus. Er lehrt sie, was sie sagen sollen. Und der Heilige Geist ist es auch, der ihnen die Kraft gibt und die erforderlichen Gaben, um diesen Dienst tun zu können. Wir sehen also, dass Gott sie mit allem ausstattet, was sie für diese Ausführung des Auftrages brauchen. Und Jesus hat ihnen auch zugesagt, dass er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, bei ihnen ist, bis an die Enden der Erde. Sie sind also beauftragt, ausgestattet und beschützt vom Höchsten und machen sich an das Werk der Verkündigung. Aber die Berufung, von der wir jetzt lesen, die ist ein ganz besonderer. Der Auftrag, von dem wir da jetzt lesen in der Missionsreise, ist anders. Paulus und Barnabas werden daher auch besonders zu diesem Dienst, zu dieser Aufgabe berufen. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, 2 und 3. Als sie nun dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. In den vorangegangenen Kapiteln und Abschnitten der Apostelgeschichte haben die Jünger Jesu und die Apostel ihren Verkündigungsdienst immer im Umfeld der Gemeinde getan. Sie standen unter dem Schutz, unter der Aufsicht, unter der Unterstützung, Hilfe von örtlichen Gemeinden und waren somit nah an der Herde. Die Aufgabe, die der Paulus und Barnabas hier bekommen, unterscheidet sich in der Art der Verkündigung von den vorangegangenen Abschnitten. Paulus soll ausgesondert werden, abgetrennt werden. Er soll die Gemeinde verlassen. Und in den Lehrbriefen lesen wir, dass Paulus eindringlich warnt davor, die Versammlung der Heiligen zu meiden. Und er nennt den Ausschluss des Abgetrenntwerden aus der Gemeinde eine Form der Gemeindezucht, die den Betroffenen zur Umkehr bringen soll. Geschwister, die sich von der Ortsgemeinde entfernen, stehen in großer Gefahr. Sie leben nicht in dem Umfeld, das Gott für seine Kinder eigentlich gedacht hat. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Und denkt die Gemeinde in Antiochia, war sich dieser Gefahr bewusst. Und dennoch lassen sie Paulus und Barnabas in Gebet, unter Gebet und Fasten ziehen und befehlen sie dem Segen Gottes an, der sie ausdrücklich zu diesem besonderen Auftrag berufen hat. Und ich denke, wir sehen da hier auch ein Vorbild, wie Berufung in die Mission stattfinden kann oder sollte. Die Ortsgemeinde ist in diese Entscheidung ganz eng eingebunden. Die Gemeinde steht hinter den Geschwistern. Die Gemeinde betet und fastet für die, die hinausgehen an die Orte, wo es keine Gemeinden gibt, wo es keine Versammlung von Heiligen gibt und damit auch die Stärkung, der Schutz und das Umfeld da ist, das wir als Gläubige alle brauchen. Da ist keiner ausgenommen. Und sie freuen sich auch, wenn sie dann wieder zurückkommen und von dem erleben, was Gott gewirkt hat und preisen den Herrn für das, was er getan hat. Wir stehen mit diesen Berichten über die Missionsreise an dem Beginn der Weltmission und bekommen eben einen Einblick darüber, wie Männer sich aufmachen, den Schutz von Ortsgemeinden verlassen, um das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch keine Gemeinden gibt. Und sie tun das aus Gehorsam und aus Liebe Jesus Christus gegenüber und zu den Menschen, die verloren sind und die rettende Botschaft noch nicht gehört haben. Und der Dienst erfolgt aber nicht allein. Wir lesen eben, dass Paulus mit Barnabas gemeinsam ausgesandt wird. Und im Kapitel 13, Vers 5 lesen wir eben auch, dass Johannes Markus ihnen als Mitstreiter und Diener zur Seite gestellt wird. Wir haben vor 3 Jahren bei der Männerfreizeit einmal von Wilfried Block an seinen Gedanken zum Dienst in der Gemeinschaft gehört. Und er hat so sinngemäß gesagt, tue keinen Dienst in der Gemeinde allein, den du nicht auch gemeinsam tun kannst. Und das Reich Gottes ist kein Reich der Einzelgänger. Es braucht nicht nur eine Person, die den Dienst tut, sondern er stellt uns in seiner Weisheit immer in der Gemeinschaft als Älteste, als Diakone, als Hauskreisleiter, wo auch immer. Es ist gut, wenn wir gemeinsam den Dienst tun und dadurch Korrektur, Ermutigung und Ergänzung erfahren. Und so wird eben auch bei der ersten Missionsreise Paulus nicht allein ausgesandt, sondern mit Barnabas und Johannes Markus. Ich möchte an der Stelle auch jenen Geschwistern einmal danken, die diese Dienste im Hintergrund tun, so wie Johannes Markus, die in der Technik sitzen, die Übersetzung machen, Begrüßung im Gebet, Organisation, Kinderstunden, Hauskreisen, Jugend, Jungschar, Büchertisch, Kaffeedienst. Es gibt so vielfältige Dienste, wo wir an der Verbreitung des Evangeliums indirekt beteiligt sein können. Und Johannes Markus war das in einer ähnlichen Weise. Und es ist schön, dass wir diese Dienste tun können, dass er alle Gaben nutzt und einsetzbar sind im Reich Gottes. Ja, und ich möchte uns, denke ich, anhand der Stelle auch ermutigen, dass wir einander zur Gemeinschaft in den Diensten ermutigen, dass wir unsere Dienste nicht allein tun, sondern uns überlegen, wer uns unterstützen kann oder wen wir auch heranführen können, dass in Zukunft jemand anders diese Dienste tut. Wir sehen an der Art, wie das Evangelium und das Wort Gottes verkündigt wird, auch, dass es nicht planlos und ein Aneinanderreihen von Zufällen war, wie Paulus und Barnabas verkündigt haben, sondern wann immer sie in eine neue Stadt gekommen sind, haben sie zuerst begonnen, in der Synagoge Gottes Wort zu verkündigen. Und sie sind zuerst zu den Menschen gegangen, denen Gottes Offenbarungen, sei Wort, die Schriften und Propheten anvertraut worden waren. Und Paulus hatte dort auch als Jude eine gute Möglichkeit, nach der Lesung der Schriften und Propheten das Wort zu ergreifen und ausgehend davon das Evangelium zu erklären. Und ich denke, er wollte auch nicht den Juden vor den Kopf stoßen, indem er zuerst zu den Heiden geht und dort mit der Lehre anfängt, sondern er ist zuerst bewusst in die Synagogen gegangen. Und ich glaube, wir können da auch was lernen daraus. Wir müssen in der Evangelisation nicht den schwersten Weg zuerst gehen. Sie starten ihre Verkündigung bei Menschen, wo sie ein Interesse an Gottes Wort erwarteten und wo es naheliegender war, dass Menschen auch empfänglich sind für die Botschaft Gottes. Und sie machen ihre weitere Verkündigung, ihren weiteren Verkündigungsdienst auch abhängig davon, wie die Menschen reagieren auf das Reden. Paulus und Barnabas verschwenden unter Anführungszeichen ihre Zeit nicht an Orten und bei Menschen, die die Lehre nicht aufnehmen. Wenn die Botschaft wie in Antiochia Pisidien zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr angenommen wird, schütteln sie den Staub von ihren Füßen und gehen in die nächste Stadt. Und wenn Menschen Interesse zeigen, dann bleiben sie bei ihnen, hören ihnen zu, lehren sie und gehen auf jeden Einzelnen persönlich ein. Sie meiden Konfrontation, scheuen sie aber nicht. Wenn Paulus und Barnabas aufgrund ihrer Lehre Verfolgung droht, dann ziehen sie weiter und gehen nicht bewusst in eine Konfrontation, die nicht dem eigentlichen Ziel der Verkündigung des Wortes dient. Wenn aber, wie in Lystra, eine Konfrontation über sie herbricht und sie es gar nicht anders sozusagen dem ausweichen können, dann stellen sie sich diesen Herausforderungen auch. Und da in dem Fall wird Paulus gesteinigt und er stellt sich diesem Widerstand dieser Konfrontation. Durch die Art, wie Paulus reist, im Zuge der ersten Missionsreise, sieht man, dass er sich als Missionar nicht nur für die einmalige Verkündung des Wortes Gottes interessiert, sondern er kommt wieder und stärkt die Seelen der Jungen, wie wir in Kapitel 14, Vers 22 lesen. Er ermahnt die Gemeinde, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Er befiehlt die Gläubigen mit Fasten und Gebet dem Herrn an. Und in den Lehrbriefen sehen wir, wie Paulus auch aus der Ferne in voller Hingabe im Gebet und durch die Lehre mit aller Kraft sich einsetzt für die entstandene Gemeinde. Paulus will die jungen Gläubigen in die Nachfolge Jesu führen, in die Jüngerschaft. Das Ziel der Verkündigung ist nicht eine möglichst große Anzahl an Menschen, die ein erstes anfängliches Interesse an Jesus haben, zu erzielen, sondern er will nicht nur die Errettung von der Last der Sünde predigen, sondern auch die Errettung zum Leben im Dienst für den Herrn. Er lehrt, wir sind befreit von der Sklaverei der Sünde und befreit zum Dienst an unserem Herrn aus Liebe und Dankbarkeit. Jüngerschaft ist das Ziel der persönlichen Verkündigung. Und an der Tatsache, dass Paulus Älteste an jedem Ort einsetzt, wie wir in Kapitel 14, 23 lesen, können wir auch ableiten, dass nicht nur die Jüngerschaft jeder für sich ihm wichtig war, sondern dass das Gründen von Gemeinden ein wesentliches Anliegen war, dass es an jedem Ort eine Herde gibt, den Schutz gibt, die Nahrung gibt, die Versorgung gibt, die Möglichkeit gibt, sich einzubringen mit seinen Geistesgaben und dass ausgehend von diesen Ortsgemeinden eben dann wieder Evangelium weitergetragen wird. Und dass diese Ortsgemeinde ein Kern ist an dem Ort, der das Wesen Jesu widerspiegelt und ihn dadurch an dem Ort verherrlicht, langfristig. Und der letzte Gedanke noch zum Thema, wie sein Wort verkündigt wird, wollen wir uns jetzt anhand einer Stelle anschauen in der Apostelgeschichte 13. Ihr könnt es da gerne mit aufschlagen. Die Verse 6 bis 12 wollen wir uns da als ein Beispiel gemeinsam anschauen. Wir lesen da von Sergius Paulus und befinden uns auf der Insel Zypern. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar Jesus, der sich dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll von aller List und Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Der Statthalter auf Zypern, Sergius Paulus, bittet Paulus und Barnabas, ihm Gottes Wort zu verkündigen. Und dennoch leistet der Zauberer Elimas der Verkündigung Widerstand. Er versucht, Sergius Paulus davon abzuhalten, an die Botschaft zu glauben. Und Paulus, der hier ein letztes Mal Saulus genannt wird, verurteilt den Zauberer und vollstreckt durch die Kraft des Heiligen Geistes ein zeitweiliges Gericht Gottes. Wenige Monate zuvor hat Jesus den Saulus, der ein Widersacher des Evangeliums war, in ähnlicher Weise zur Umkehr geführt. Und ich denke, wir können in dieser scharfen Zurechtweisung von Paulus auch ein gnädiges Handeln Gottes sehen. Und wenn wir an Ananias und Sapphira aus den vorangegangenen Kapiteln denken, dann wissen wir, dass Gott auch ganz anders Gericht üben kann. Er hätte Elimas sofort das Leben nehmen können, aber er schlägt ihn mit einer zeitweiligen Blindheit und gibt ihm dadurch Raum zur Buße. Der Statthalter Sergius ist aber nicht beeindruckt von dem Gericht und dem göttlichen Handeln durch Paulus, sondern wir lesen, er war betroffen von der Lehre. Er war betroffen von dem, was Paulus ihm über Jesus Christus erzählt hat. Er glaubte nicht wegen des Wunders, das vor seinen Augen geschehen war, sondern er glaubte dem durch Paulus verkündigten Christus. Geschwister, wenn unser Glaube auf Erlebnissen, auf Erfahrungen, auf Wundern, auf Erzählungen gründet, dann ist es nicht der Glaube, der rettende Glaube, von dem die Bibel spricht. Wenn dein Glaubenshaus nicht auf Gottes Wort gründet und dein Fundament nicht sein Wort ist, dann hat es keinen ewigen Halt. Das Gleichnis der Bauleute möchte uns in Erinnerung rufen, das uns deutlich macht, wir müssen lernen, Gottes Wort zu hören und danach zu handeln. Damit bauen wir ein Fundament, das den Stürmen des Lebens standhält. Wir sehen also, Lukas wird durch den gesamten Bericht der Missionsreise nicht müde zu erwähnen, dass die ganze Missionsreise ein Ziel hatte, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes. Egal, wo sie hingekommen sind, haben sie Gottes Wort verkündigt. Und wo immer das Wort ausgesät wird, hat es auch Wirkung. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gottes Wort ist lebendig. Es ist wirksam und es richtet unsere Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das sehen wir auch in den Reaktionen der Menschen, in dem Widerstand, der, egal wo Gottes Wort ausgesät wird, entsteht. Der Widerstand, der gegen die Verbreitung und Vermehrung des Wortes Gottes, beginnt schon vor dem Start der Missionsreise. Erst kurze Zeit ist vergangen, seit Stephanus gesteinigt worden ist. Der Apostel Jakobus wurde erst kurz durch Herodes ermordet. Und Petrus war, wie die Gläubigen in Antiochia sicher gewusst haben, erst vor kurzer Zeit gefangen genommen in Jerusalem. Und in Gedanken waren den Gläubigen diese Situationen, diese Geschehnisse sicher präsent. Wir haben auch gelesen, dass in Antiochia erst eine Geldspende gesammelt wurde, um der Hungersnot, die in Jerusalem ist, entgegenzuwirken. Also wir können auch davon ausgehen, dass es gesundheitliche, materielle Notstände gegeben hat. Und in diese Bedrohungslage hinein spricht Gott durch seinen Heiligen Geist zur Gemeinde in Antiochia und sagt, sie sollen die Brüder Paulus und Barnabas aussondern. Sie sollen den Schutz der Gemeinde verlassen und dorthin gehen, wo es ihnen der Geist zeigen wird. Und ihre Sicherheit auf dieser Missionsreise war niemand geringer als Gott selbst und keine irdischen Versicherungsattrappen. Die Geschwister überwinden diese innerlichen Bedenken und diese Widerstände, denen manche andere wahrscheinlich schon erliegen, und gehen ins Gebet und ins Fasten und lassen die Brüder ziehen. Ich glaube, wir sollen uns nichts vormachen. Der Widerstand gegen die Verkündigung kommt nicht immer nur von außen. Es fängt in deinem Herzen an. Bin ich bereit, Gottes Wort weiterzutragen? Sagen wir mit Jesaja, hier bin ich, sende mich. Vom Widerstand auf der Insel Zypern von dem Zauberer Elimas haben wir gerade gelesen. Aber kaum kommen sie ans türkische Festland in Berge an, trennt sich plötzlich Johannes Markus von ihnen. Der Jünger, der später das Markus-Evangelium schreiben soll, verlässt die zwei und unterstützt sie nicht weiter auf ihrem Dienst. Uns ist relativ wenig über die Hintergründe berichtet, aber wir wissen, dass diese Trennung auch eine tiefe Kluft in der Beziehung zwischen Paulus und Barnabas ziehen wird. Bei der zweiten Missionsreise geraten sie in einen heftigen Streit, weil Barnabas den Johannes Markus mitnehmen will, Paulus das aber ablehnt, weil er bei der ersten Missionsreise davongegangen ist. Der nächste Widerstand gegen die Verbreitung des Evangeliums, der nicht von außen kommt. Die Brüder geraten aneinander. In dem Fall gehen Paulus und Barnabas geschwächt, aber doch weiter. Und später kommt es wieder zur Aussöhnung zwischen Paulus und Barnabas. Aber ihre Beziehung und auch der Dienst war eine Zeit lang sicher belastet von diesen Vorfällen. In Antiochia, in Pisidien, sehen wir, dass Gottes Wort reichlich verkündigt worden ist, aber auch der Widerstand mehrt sich. Die Juden werden eifersüchtig, sie lehnen sich gegen die Verkündigung von Paulus auf, sie lästern, sie verfolgen sie, sie verüben einen Anschlag und nehmen sich vor, sie zu misshandeln und zu steinigen. Jedoch können sie an der Stelle gerade noch fliehen und gehen weiter nach Ikonium und später nach Lystra. In Lystra werden Paulus und Barnabas aufgrund einer Heilung eines Lahmen durch den Paulus zuerst vom ganzen Volk verehrt. Gott wirkt durch Paulus ein Wunder und die Menschen meinen, die Götter seien zu ihnen herabgekommen und verehren Barnabas als Zeus und Paulus als Hermes. Die zwei widersetzen sich dieser Gotteslästerung vehement und können sie aber nur mit aller Kraft davon abhalten, ihnen nicht Opfer zu bringen. Es besteht auch im Reich Gottes eine große Gefahr, dass wir die Wirkungen des Heiligen Geistes oder die Dienste, die wir tun, dazu nutzen, um die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Wir stehen in der Gefahr, selbst Zentrum des Geschehens zu werden. Und Paulus und Barnabas konnten diesem inneren, aber auch äußeren Widerstand aus Ehrfurcht vor Gott widerstehen. Aber es hat nicht lang gedauert, war schon die nächste Welle der Verfolgung im Anmarsch. Juden aus Antiochia, wo sie gerade weggegangen sind, und Ikonium, reisen ihnen nach, um sie zu verfolgen. Und diesmal überreden sie die Menschen in Lystra, Paulus zu steinigen, und tun es auch. Als sie bereits denken, er sei gestorben, schleifen sie ihn vor die Stadtmauern, wo er langsam wieder zu sich kommt. Aber die Reaktion von Paulus ist beachtlich. Wir lesen da nicht, dass er sich anfängt zu rebellieren gegen Gott, dass er zu hadern beginnt oder fragt, warum Gott dieses Leid ihm zumutet. Wir lesen nur, dass er sich aufmacht, in die Städte geht, aus der die Verfolger kommen, und den Geschwistern im Glauben an Gottes Wort stärken will. Er macht ihnen deutlich, dass der Weg der Nachfolge kein Spaziergang ist, sondern dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und er meint damit nicht, dass wir unser Heil erarbeiten müssen. Ich glaube, wenn einer mit aller Klarheit gelehrt hat, dass es der Glaube allein ist, der uns vor Gott rechtfertigt, dann war das Paulus. Aber er macht ihnen deutlich, es gibt einen Preis der Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen und sein Wort weitertragen, dann werden wir Wirkungen des Wortes Gottes an unserem Leib und an unserer Seele erleben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann gehen wir den Weg der Demut, der Erniedrigung, der Selbstverleugnung, der Hingabe aus Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Wir lernen, unserem alten Wesen, unseren fleischlichen Begierden zu sterben und aus freiem Willen immer mehr zu sagen, dein Wille geschehe. Aber all diese Widerstände und das resultierende Leid ist nicht umsonst. Denn wo immer der Same in die Erde fällt, geschieht auch Ausbreitung und Vermehrung des Wortes Gottes. In den vorangegangenen Kapiteln wird uns eben über die Gegenden Jerusalem, Samaria und Gaza berichtet, in denen Gottes Wort verbreitet wird. Und durch die erste Missionsreise sehen wir eben, dass es auch eine regionale Erweiterung gibt in die Regionen Zyperns und der Türkei. Und darüber hinaus in Antiochia in Pisidien eben eine Hinwendung zu den Heidenvölkern. Das Volk Gottes, das sich der Botschaft Christi gegenüber verschließt und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, dass Jesus der versprochene Messias ist. Diese Abwendung oder Ablehnung des Volkes Israel bedeutet aber nicht das Ende der Heilsgeschichte. Es führt zu einer Hinwendung an die Heiden, zu einer Hinwendung an alle Menschen, die auf Gottes Reden durch sein Wort im Herzen mit Glauben antworten. Und wir sind heute hier an der Stelle, weil es diesen Wendepunkt in der Heilsgeschichte gegeben hat und eine Hinwendung zu den Heidenvölkern stattgefunden hat. Wir lesen von vielen Bekehrungen und ja, im Zuge der ersten Missionsreise, die aufgrund der Verkündigung eben passiert sind. Wir haben den Sergius Paulus uns gerade vorher angeschaut, in Antiochia, in Pisidien, lesen wir von vielen Juden und gottesfürchtigen Proselyten, also Menschen, die zuerst Heiden waren, dann zum Judentum konvertiert sind und jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und Paulus ermahnt sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und hier kommt es eben auch zu dieser beschriebenen Hinwendung zu den Heidenvölkern, weil eine Gruppe an Juden in Antiochia eifersüchtig war auf die Menge, die Paulus und Barnabas nachfolgten. Und Paulus ruft in einer Rede den Juden in Erinnerung, was Gott in den Psalmen und in Jeremia bereits gesagt hat, dass er das Volk Israel, die Juden, als Licht für die Heiden gesetzt hat, damit sie zum Heil werden bis ans Ende der Erde. Und die Juden lehnen diese Botschaft ab, aber die Heiden bewegt es so sehr, wie wir in Kapitel 13, 49 lesen, dass viele gläubig wurden. Und auch in Ikonium lesen wir von einer großen Menge an Griechen und Juden, die gläubig wurden. Als Paulus dann nach Lystra kommt und den Glauben in einem gelähmten Mann sieht, der ihm seit Geburt gelähmt war, heilt er ihn. Und auch dieser Mann glaubte der Verkündigung von Paulus und Barnabas und wurde errettet zum ewigen Leben. Die leibliche Heilung war irdisches Zeichen für das viel größere innere geistliche Geschehen, das ihm widerfahren ist. Wir sehen also, Gottes Wort vermehrt sich und breitet sich aus und immer mehr Menschen kommen zum Glauben und reagieren in ihrem Herzen mit Glauben auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich möchte uns zum Schluss zurückführen zu dem Gedanken, den wir eingangs gehabt haben. Wenn du nur eine Woche Zeit hast in deinem Leben, noch 7 Tage, was tust du an den letzten 7 Tagen deines Lebens? Hast du Gewissheit über das Leben nach dem Tod? Hast du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen? Hast du das Wort, das Evangelium vielleicht schon oft gehört, aber noch nicht im Glauben reagiert? Ich möchte dich herausfordern, dem Klopfen an deiner Herzenstüre nachzugehen. Jesus spricht, er steht an der Tür und klopft an und jeder, der ihm öffnet, zu dem wird er eingehen. Und an einer anderen Stelle lesen wir, heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verhärtet euer Herz nicht. Lass dich versöhnen mit Gott, indem du vertraust, dass er für deine Sünden gestorben ist und den Tod siegreich überwunden hat, auferstanden ist, lebt und zu Rechten Gottes sitzt. Gern kannst du nach dem Gottesdienst auch zum Gespräch nach vorkommen. Ich denke, alle, die da beteiligt sind am Gottesdienst, stehen gern zur Verfügung. Aber lass den Tag nicht vorübergehen, ohne Stellung zu beziehen und eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du schon ein Diener des Höchsten bist, wie willst du die letzten Tage deines Lebens verbringen? Was ist wirklich wichtig? Welche Person kommt dir vielleicht in den Sinn, dem du das Evangelium noch weitergeben möchtest? Wen legt der Herr dir ans Herz, für den du beten sollst, den du besuchen oder anrufen sollst? Welche Priorität hat die Beteiligung an der Verkündigung des Wortes Gottes in deinem Leben, für uns als Gemeinde? Ist uns das Seelenheil der Menschen um uns herum wirklich ein Anliegen? Sind wir an diesem Rettungsplan Gottes beteiligt? Lieben wir die Menschen, die verloren sind und gehen hin, entgegen allen Widerständen? Lehrst du deine Kinder zu Hause Gottes Wort? Sehen sie an dir, dass du ihm nachfolgst? Bist du an der Herde dran? Beteiligst du dich in irgendeiner Form aktiv an dem Rettungswerk Gottes? Ich möchte uns ermutigen, wach zu werden und an dem Werk, das mit Paulus und Barnabas begonnen hat, beziehungsweise natürlich schon davor begonnen hat, aber da jetzt weltweite Ausstreuung erlebt hat, beteiligen wir uns dran und verkünden wir sein Wort ihm zur Ehre, auf das noch viele errettet werden. Amen.